schaut's aus, Leute? Der Pitti ist wieder am Start. Pittis Podcast ist wieder da und hier. It takes two, baby. Me and you. So ist es. Make the dream come true. Heute geht's um Duette. Heute geht's um die Songs, die zwei Leute, die eigentlich sonst so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben, zusammenführt und die dann einen wunderbaren Song draus machen. Den zum Beispiel Marvin Gaye und Kim Weston, It Takes Two. So ist es, du kannst allein ins Kino gehen, aber zu zweit ist es irgendwie schöner. Und nur zwei Leute können Hand in Hand gehen. Du kannst schon allein auch Hand in Hand gehen, aber dann schaut es ein bisschen doof aus, ne? Ja, Leute, und es wird heute eine ganz wirklich außergewöhnlich reine Musiksendung. Ich werde also gar nicht so viel zusätzliche Geschichten erzählen, sondern es geht nur um die Songs, um die Duette, um die Leute, die sich da zusammengefunden haben, die diese wunderbare Musik miteinander gestaltet haben. Ich werde euch auch ein paar Duette vorstellen, die ich nicht so gern mag, aber ich glaube, ich habe ein paar Songs gefunden, die jetzt nicht jeder so unbedingt kennt. Das ist natürlich It Takes Two, kennt man normalerweise schon. Ich fange also heute ein bisschen mit dem Soul, mit der schwarzen Musik an. Auch das kennt ihr von mir. Aber es sind ein paar Perlen, sage ich mal, dabei. Hoffe ich jedenfalls, die vielleicht euch dazu führen, mal zu sagen, ey Pitti, diese Liste, die höre ich mal heute mal ganz an, und ich mache natürlich auch, oder ich habe wieder wie immer gemacht, eine Spotify-Liste, wo ihr euch die Lieder dann ganz anhören könnt, und ich erzähle euch ein paar Geschichten zu diesen Duetten und wie es dazu kam. Und bei dem Marvin Gaye möchte ich jetzt gleich mal bleiben, der ja schon eine wunderbare Stimme hat eben, und der hat öfter Duette gemacht eben mit der Kim Weston gerade eben, aber seine kongeniale Partnerin war die Tammy Terrell. Und jetzt wird es eigentlich schon sehr traurig, das Ganze, weil die Tammy Terrell ist 1945 geboren und hat angefangen mit 17 Jahren bei James Brown mitzusingen. Und der James Brown war wohl ab und zu auch ein schwieriger Charakter. Auf jeden Fall hat er die schwer misshandelt mit 17 Jahren schon. Und dann ist sie zu ihren Eltern geflohen. Und Barry Gordy, das Mastermind von Motown Records, hat sie dann für sich entdeckt mit 20 und hat gesagt, die hat so eine tolle Stimme, die müssen wir unbedingt hier auf unserem Motown-Label haben. Und über Umwege kam sie dann zu Marvin Gaye. Und sie war auch dann eine Zeit lang zusammen oder verheiratet sogar, glaube ich, mit einem der Sänger der Temptations, nämlich mit David Ruffin. Und auch der hat sie geschlagen und ist gewalttätig ihr gegenüber geworden. Von dem konnte sie sich dann irgendwann lösen, hat aber dann psychische Probleme bekommen, hat wahnsinnige Kopfschmerzen bekommen, und das hat sie immer zurückgeführt auf diese Schwierigkeiten in der Ehe. Trotzdem hat sie diese wunderschöne Stimme gehabt und hat mit Marvin Gaye dann eben zusammen ganz viele Auftritte hingelegt. Und der Marvin Gaye war einer der wenigen, oder sagen wir mal, einer der Männer, mit dem sie professionell zu tun hatte, aber eben nur freundschaftlich verbunden war. Die zwei waren wohl unzertrennlich, tatsächlich nur als Freunde. Und die haben da Riesenerfolge gefeiert, ganz, ganz tolle Songs miteinander gemacht. Aber bei einem Auftritt ist es ihr so schlecht gegangen, dass sie da zusammengebrochen ist. Man hat eben auch gesagt, das ist der Stress, das ist das Psychologische, weil sie eben Probleme eben mit dem David Ruffin hatte und so weiter. Und das wurde heruntergespielt, sie wurde nicht wirklich untersucht, und es hat sich herausgestellt, dass sie einen Hirntumor hatte und mit viel Behandlungen und was man alles gemacht hat, Operationen, die dann zu Lähmungen geführt haben und so weiter, war es dann trotzdem irgendwann nicht mehr aufhaltbar, dass sie tatsächlich im Alter von nur 24 Jahren gestorben ist. Und der Marvin Gaye, der wohl wirklich wahnsinnig beeindruckt von ihr war und wirklich eben ihr bester Freund war, der hat wohl bei der Grabrede eine ganz persönliche, tränenreiche, bewegende Rede dann auch für sie gehalten. Deswegen sollte man die Tammy Terrell, weil den Marvin Gaye, den kennt man schon, aber die Tammy Terrell sollte man auf dem Schirm haben. Eine wunderbare Frau, eine ganz, ganz, ganz hübsche, wohl auch sehr intelligente, super umgängliche Frau wohl gewesen, aber sie ist leider halt überhaupt nicht alt geworden, nämlich nur 24 Jahre. Und ich spiele euch jetzt den Song, den ich eigentlich mit am schönsten finde, wenn es um Duette geht, und hier Soul-Duette, nämlich Marvin Gaye und Tammy Terrell, und der Song heißt Ain't No Mountain High Enough. Marvin Gaye und Tammy Terrell, Weltklasse. Der Song ist geschrieben von Nicholas Ashford und Valerie Simpson, die dann auch später miteinander auch einen großen Hit gehabt hatten, nämlich Solid as a Rock. Und die haben es eben 1966 für das Motown-Label geschrieben. Marvin Gaye und Tammy Terrell haben den Hit gehabt. Dann hat die Diana Ross alleine als Solo-Künstlerin tatsächlich auch eine Nummer 1 damit gehabt und hat einen Grammy dafür bekommen. Und es ist einfach ein wunderbares Lied, ein wunderbares Liebeslied. Es muss man natürlich sagen, dass bei diesen Duetten ganz viel solche Liebeslieder, manchmal sind sie auch ein bisschen schmalzig, rauskommen. Aber das ist halt ein Ding für die Ewigkeit. Ain't no mountain high enough. Wunderbar, Ain't No Mountain High Enough, und in der Richtung bleiben wir erstmal so ein bisschen, weil das natürlich hier Weltklasse ist, und hier ist es natürlich, wie gesagt, sehr tragisch und traurig, dass eben die Tammy Terrell nur 24 Jahre alt wurde, aber der Song, der bleibt für immer, auf jeden Fall. Ja, und in dieser ganzen, ja, sagen wir mal, Motown-Schiene, Soul-Schiene bleiben wir jetzt mal ein bisschen. Und zwar gibt's eine rein weiße Formation. Das ist natürlich sowieso immer schwierig mit dem Weiß, Schwarz und so, aber ich glaube, für mich sind es eher Qualitätsmerkmale als irgendwelche, sagen wir mal, ethnischen Merkmale. Ja, es sind Qualitätsmerkmale, weil eben diese Black Music solche Charakteristika hat, wo man einfach sagt, das ist einfach so toll, und es gibt Stimmen, die haben eben nur Leute, die Afroamerikaner sind. Ja, aber es gibt natürlich auch ein paar weiße, gerade aus aus England oder aus dem, sagen wir mal, englisch-britischen Raum, die sich eben gerade diese Musik auch ein bisschen aneignen. Und das sind zum Beispiel auch gewesen die Eurythmics. Heute mal, Achtung, Rätselfrage, da wird es, glaube ich, schon lange mal Zeit, dass wir mal hier die Eurythmics ein bisschen drauf haben, weil das eine tolle Formation ist. Band kann man eigentlich schwer sagen, weil das ist ein Duo, ein Pop-Duo, auch Elektro-Duo eine Zeit lang gewesen. Besteht natürlich aus Dave Stewart, der, ich glaube, sagen wir mal, das meiste, das Gros der Songs geschrieben hat. Natürlich haben die miteinander geschrieben, Dave Stewart und Annie Lennox. Und die Annie Lennox war tatsächlich nach der Zeit mit den Eurythmics noch erfolgreicher als zusammen mit dem Dave Stewart. Der Dave Stewart ist auch seine Wege gegangen und hat als Musikproduzent also ganz tolle Sachen gemacht und hat auch ganz viel ausprobiert. Und die haben am Anfang haben sie mit dem Conny Plank da Sachen aufgenommen, der Conny Plank, legendärer deutscher Produzent, der dieses ganze Krautrock-Zeug gemacht hat und auch bei Kraftwerk irgendwie dabei war und so. Ganz toll. Und die waren dann eine Zeit lang, waren die ganz groß, die Eurythmics. Ja, jeder kennt Sweet Dreams Are Made of This. Und dann haben sie zu 1984, also zu dem Film, tatsächlich im Jahr 1984 ist der dann rausgekommen, so ein Zukunftsroman von George Orwell. Da haben sie den Soundtrack dazu geschrieben und so weiter. Und dann, jetzt komme ich wieder darauf, dass die Annie Lennox halt diese wunderbare Stimme, wo man auch sagen könnte, es könnte ja auch eine Afro-Britin oder wie man es auch immer nennen mag sein, dann haben sie sich irgendwann ihr größtes Idol mit ins Boot geholt und haben die Aretha Franklin zu einem Song mit dazu geholt. Und der Song ist auch so einer, der so ein bisschen Richtung Frauenbewegung, Emanzipation, gleiche Rechte für alle abzielt. Und gerade das war gerade in dieser Black Music nicht so, sagen wir mal, das Standardthema. Und deswegen ist es ein, sagen wir mal, ein bahnbrechender Song, bei dem ich leider eins sagen muss, so toll die Eurythmics Sachen oft produziert haben, da finde ich, ist die Produktion nicht so toll. Der Song an sich ist klasse. Sisters are doing it for themselves. Aber ich denke, den hätten wir irgendwie anders produzieren können. Der ist mir vielleicht ist mir zu wenig basslastig, vielleicht fehlt irgendwas im Groove oder so. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen angreifen kann an dem Song. Der Rest ist natürlich Weltklasse. Eurythmics und Aretha Franklin, und mehr darf ich nicht sagen, weil es eh schon Rätselfrage ist und ich habe jetzt ganz viel schon erzählt über die Band, aber trotzdem habe ich noch ein paar Fragen gefunden, bei denen ihr ganz schön rumrecherchieren müsst. Aber freut euch erstmal auf den Song Sisters Are Doing It For Themselves, Eurythmics. Hammer. Ah, das ist, ich glaube, es ist das Schlagzeug und der Bass, der klingt mal ein bisschen zu hoch. Naja, gut. Trotzdem geiler Song. Jetzt kommt die Aretha. Unglaubliche Stimme. We'll be right back. Ja, wunderbare Message natürlich. Wir kriegen es allein hin. Wir brauchen euch Männer nicht. Wir kommen raus aus der Küche. We're coming out of the kitchen. Tatsächlich hat man erst bei der Tina Turner nachgefragt, aber die hat gesagt, das Ding, komisch, gell, passt gar nicht zu ihrem neu gewonnenen Image. Und deswegen haben die tatsächlich erst danach bei der Aretha nachgefragt. Und also, da kann man mich, das ist mir vollkommen klar, dass die Aretha die bessere Stimme hat. Hört euch das an, brutal. Na, toller Song, Sisters Are Doing It For Themselves aus dem Jahr 1985, auch schon uralt jetzt. Die Aretha lebt ja auch schon nicht mehr und beide haben es aber dann auf ihren Alben rausgebracht, nämlich die Eurythmics auf Be Yourself Tonight und die Aretha auf Who's Zooming Who. Das waren Riesenstars in den 80er Jahren. Gut, Aretha im Prinzip von den 60ern bis zu ihrem Tod. Und die Eurythmics haben sich nie so richtig aufgelöst. Jetzt erzähle ich schon wieder was über die und trotzdem gibt es noch drei Rätselfragen dazu. Aber bei denen sollte man echt mal ein bisschen nachschauen, weil das wirklich toll ist. Ja, das war das nächste Duett. Ja, das Duett einer Band oder einer Formation zusammen mit einem anderen Superstar. Und jetzt habe ich noch was, auch wieder in dieser Richtung, von zwei ganz tollen Frauen, die ich beide schon mal in Specials dabei hatte, weil ich die eben Weltklasse finde. Und das ist die Janelle Monáe, die, ich glaube, im Groove-Special dabei war. Und ich glaube, die Erykah Badu auch. Und die haben auch einen ganz tollen Song gemacht, der heißt Queen. Und Queen, das Q, das U, die zwei E und das N stehen jeweils für ein Wort, aber da werde ich gleich drauf kommen. Jetzt hören wir erstmal rein in den Song Queen von Janelle Monáe und Erykah Badu. Super. Ja, da groovt's wieder ein wenig. Hammer. Bisschen neuer aus dem Jahr 2013. Kleines Klugscheißerwissen. Queen, wenn jeder Buchstabe für ein Wort steht, dann nennt man sowas Akronym, genauso wie ja, NATO oder so. Also steht für Queer, Untouchables, Emigrants, Excommunicated and Negroid. Und kommt von der Janelle Monáe, die gefördert wurde von Prince, der die ganz toll gefunden hat und alles von ihr teilweise auch produziert hat, teilweise klingt es auch ein bisschen nach Prince, was sie gemacht hat, und die hat sich eben eine der größten Soul-Frauen überhaupt, nämlich die Erykah Badu, dazu mit ins Boot geholt, ja, wie das halt immer so ist bei solchen Duetten, und da kommt eine wunderbare Zeile, The Booty Don't Lie, ist so, ne? Er lügt nicht, der Hintern. Das ist einfach so. Natürlich hier auch Black and White und so weiter. Wir sind Menschen so wie alle anderen und wir sollten genauso akzeptiert werden. Also Hammer. erste Teil. Ich glaube, das ist jetzt die Erykah Badu dann. Don't lie. Ja, hier Queen, Janelle Monáe und Erykah Badu. Das ist schon Hammer. Ja, also finde ich echt richtig klasse, das Ganze. Und hat ganz viel eben mit dem Selbstverständnis der afroamerikanischen Frauen eben dann zu tun. Und da kann man vielleicht so ein bisschen auch die Entwicklung dazu sehen, dass man tatsächlich nicht nur wie bei Sisters Are Doing It For Themselves dieses Jahr, wir kommen raus aus der Küche und jetzt auch, wir sind extrem bewusst unseres Körpers und den nehmen wir aber nicht her, um irgendwie damit Männer zu kriegen oder so, sondern wir stehen einfach voll dazu und wir lassen den so sein, wie er ist. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, also deswegen, ich glaube, es ist, oh Gott, ich will jetzt keine Feminismusdebatten oder irgend sowas vollkommen, es liegt mir auch vollkommen fern, aber ich find's gut, wenn von allen Geschlechtern und Ausprägungen oder so, wenn man da gesundes Selbstvertrauen an den Tag legt. Na, nicht sagen, wir sind irgendwie besser als andere, sondern wir sind halt auch da und wir sind genauso viel wert wie die anderen. Ja, und das, glaube ich, zeigt sich hier in diesem Song, der echt Wahnsinn ist. Ja, also deswegen hier sowas muss man schon drauf haben. Wunderbar hier. Erykah Badu und Janelle Monáe, Queen. Ja, und weil ich vorhin von der Tina Turner geredet habe, die kommt ja bei mir ganz selten dran, komischerweise. Ja, ich weiß schon warum, weil ich deren Stimme ein bisschen wenig wandlungsfähig finde. Aber trotzdem hat sie auch ganz tolle Sachen gemacht und vor allem hat sie tolle Duette gemacht. Sie hat ein katastrophales Duett gemacht mit Eros Ramazzotti. Das kann ich mir überhaupt nicht anhören, da komme ich dann auch später drauf auf meine, also ich habe mir so ein paar Kackduette rausgesucht, weil ich gesagt, boah, das kann ich leider nicht gern hören, aber sie hat tolle Sachen gemacht, sie hat zum Beispiel eins gemacht, das ich wirklich richtig cool finde, nämlich zusammen mit Bryan Adams hat sie It's Only Love gemacht und das ist, erstmal hat das Ding einen super Riff und zweitens passt es da auch so richtig, weil da, sagen wir mal, ich finde die Tina Turner passt für mich fast besser in den Rock als in den Soul, ja, weil sie halt immer rausschreit, ja, weil sie diese tatsächlich eine Rockstimme hat für mich, ja. Aber hier habe ich noch ein schönes Duett gefunden, diesmal zusammen mit David Bowie. Und das ist von einem Album, das man von David Bowie wenig schätzt, das aber trotzdem ein paar echt tolle Songs hat und zum Beispiel einer, den ich mit am besten mag von David Bowie, nämlich Blue Jean. Und das Album heißt Tonight und der Titelsong dieses Albums ist ein Duett eben von David Bowie und Tina Turner, Tonight. Und das hat so ein bisschen Reggae und deswegen mag ich es sehr gern. Also, cooler Song, David Bowie, Tina Turner, Tonight. Jetzt sind wir wieder in den 80ern. 1984. Reggae.
Oh,
das ist schön, wie die zwei miteinander singen, finde ich. Das mag ich wirklich. Ja, der Bowie hat es selber mit produziert. Ist gut. Kommerziell war es ein Riesenerfolg, das Album. Ja, also Nummer 1 in UK, 11 in Amerika, bei uns Nummer 8. Die Leute haben es gemocht, aber ich glaube beim Bowie, da hat man ja immer gedacht, das muss irgendwie was besonders Freakiges, künstlerisch höchst Wertvolles sein. Und das hat ein Pop-Album. Vielleicht mag ich dann doch dieses Pop-Zeug dann vom David Bowie lieber als dieses abgedrehte Zeug, was mich so ein bisschen nervt, ganz ehrlich. Aber das ist einfach ein toller Song. Da klingt es ein wenig nach Karibik hier, gell? Wird auch Zeit, ist Sommer, gell? Everything will be alright tonight. David Bowie und Tina Turner. Ja, das sind, glaube ich, so Leute, ich meine, die Tina Turner ist ja groß geworden in einem Duo. Ja? Also zusammen mit dem Ike, mit dem sie ja Riesenprobleme hatte, der sie auch misshandelt hat, der andere sie betrogen hat, dann immer klein gehalten hat, richtig fertig gemacht hat. Also da hat sie wohl auch drüber geschrieben dann und es gibt ja einen Film drüber. Und sie hat es aber dann geschafft, sich von dem zu emanzipieren. Und ist eben dann diese extremst erfolgreiche Solokünstlerin geworden in den 80ern und in den 90ern. Jetzt ist es natürlich still um sie. Ich glaube, die ist auch gar nicht so gesund. Hat aber ihren Frieden gemacht, hat irgendwie wohl einen ganz netten Mann gefunden. Der Ike Turner ist ja jetzt schon gestorben, schon eine Zeit lang tot. Aber sie muss wohl auch ein sehr bewegtes und auch schwieriges Leben hinter sich haben. Wie gesagt, obwohl sie noch lebt, aber sie ist jetzt auch hochbetagte. David Bowie, das glaube ich wissen die meisten, der ist vor ein paar Jahren gestorben und nicht mehr da. Gut, das ist ein sehr schönes Duett, finde ich. Und jetzt kommen wir mal zu meinen Kackduetten. Also es ist schon so. Es gibt ganz viele Duette und Duette werden, glaube ich, schon auch darauf angelegt. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also es gibt sicherlich Künstler, die sagen, wow, wir wollen mal was mit dem und dem machen. Den bewundern wir. Ich habe ja, also die Liste könnte endlos sein heute, aber zum Beispiel haben U2 irgendwann auf ihrem Album Rattle and Hum, haben sie gesagt, sie möchten jetzt mal einen ihrer größten Helden, nämlich den B.B. King, mit drauf haben, möchten ein paar Blues-Sachen machen und dann haben die ein paar Blues-Songs gemacht, ja, When Love Comes to Town und so, und haben tatsächlich ihr Vorbild, den B.B. King, geholt und haben mit dem zusammen was gemacht. Spitze. Ja. Dann gibt es aber auch andere Sachen, wo dann die Plattenfirma sagt, hey Leute, wir sind gerade dabei, wir wollen, dass das mal ein bisschen hier angekurbelt wird, eure Sachen, es läuft gerade nicht so gut, wir holen uns jetzt mal irgendeinen anderen Star noch mit rein und ihr macht es gefälligst miteinander. Das gibt's auch. Es gibt auch die Tatsache, dass es manchmal Zufälle gibt, wo die einfach nebeneinander irgendwie im Studio unterwegs sind. Das gab es mal bei Dire Straits zum Beispiel, den Song Money for Nothing. Da war irgendwie das Ding zufällig im Studio und da hatte Mark Knopfler gesagt, hey Sting, sing mal den Anfang ein. Und da hat das Ding das gemacht. Ja, also es gibt Zufälle, es gibt Geplantes, es gibt geplante Sachen von der Plattenfirma und es gibt geplante Sachen von den Künstlern. Also das hält sich vielleicht so ein bisschen die Waage. Duette können ganz, ganz toll sein, aber die können auch extrem nerven. Ich habe jetzt einfach mal vier rausgesucht, bei denen ich sage, die nerven mich eher. Ja, und das erste ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig überraschend, dass mich das nervt. Und zwar kommt es nämlich von den brutalen Pet Shop Boys zusammen mit Dusty Springfield. Das Ding heißt What Have I Done to Deserve This? Kennt man, ne? Kann ich schwer hören. Tell Ich habe es mal ein bisschen ausgesucht, weil what have I done to deserve this? Was habe ich verdient, um mir diesen Mist anhören zu müssen? Pet Shop Boys und Dusty Springfield. Jetzt kommt das nächste gleich. Auch nicht viel besser, muss ich sagen. Das hat sich bei mir eingeprägt, also ein Lied, das ich einfach viel zu oft hören musste. Das war irgendwie in den 90ern, kam das ständig drin. Dran Yusun Dur und Nene Cherry. Einer der schönsten Verhöre, finde ich. Hol mal die Smarties her. Ich mag den Song einfach nicht. 7 Seconds. Weil der Yusun Dur tolle Sachen gemacht hat. So. Dann haben wir gleich den nächsten. Auch nicht schön. Überhaupt nicht schön. Weil da kommt der Mr. Elton John. Und der Mr. George Michael sagt den an. Null mein Ding. Don't let the sun go down on me. Furchtbar. Wobei man beim George Michael sagen muss, dass der eine tolle Stimme hat. Und das merkt man, wo hat man es am meisten gemerkt, als es das Freddie Mercury Tribute gab. Und man da ganz viele Sänger am Start waren. Und der beste von allen Sängern war tatsächlich George Michael. Das war der einzige, der irgendwie ein bisschen an den Freddie rangekommen ist. Das muss man sagen. Trotzdem, das finde ich furchtbar. Das hier. Blend mal aus, da kommt noch eins. Oh, das mag ich ja überhaupt nicht. Das ist so ein Musical-Ding. Ne? Ist klar. Oh. John Travolta und Olivia Newton-John. Boah, schlimm. Lustig ist da allerdings, vielleicht kennt es jemand, ich spiele es natürlich jetzt nicht vor, aber es hat eine lustige deutsche Parodie gegeben von Didi Hallervorden und Helga Feddersen. Die Wanne ist voll. Naja. Also gut, das sind jetzt Duette, die, auf die könnte ich jetzt verzichten. Vielleicht auch deswegen, weil sie halt so viel irgendwie ständig irgendwie gespielt wurden. Jetzt aber ein ganz schönes Duett von zwei ganz tollen Leuten. Ganz oft sind es dann schon Männer und Frauen. Hier auch. Und zwar ist es der grandiose Tom Petty zusammen mit der wunderbaren Stevie Nicks. Stevie Nicks war die Sängerin von Fleetwood Mac und die ist dann irgendwann nochmal zwischendrin nochmal so halb ausgestiegen. Es gab ja immer riesen Krach bei der Band und dann hat die eine Solo-Karriere hingelegt und es ist nicht immer alles so toll angelaufen. Und dann hat aber der Tom Petty irgendwann sich ihrer mit angenommen und hat gesagt, hier, ich helfe dir, ich greife dir unter die Arme. Und dann haben die miteinander den Song gemacht, der zu einem der größten Hits von Stevie Nicks wurde. Und zwar heißt der Song Stop Dragging My Heart Around. Der war in Deutschland nicht so erfolgreich, aber in Amerika umso mehr. Ich mag den sehr gern. Stop Dragging My Heart Around, Tom Petty mit den Heartbreakers und Stevie Nicks. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Rock. Oh, Ja, der Song ist 81 auf dem ersten Soloalbum Belladonna erschienen. Das Stück wurde von Nix mit Patty gesungen und der hat es mit dem Mike Campbell zusammen geschrieben und die Heartbreakers sind dabei. Die Heartbreakers haben ganz viele Duette gemacht. Die Heartbreakers haben mit Bob Dylan was gemacht. Dann kam es natürlich zu der Kollaboration Traveling Wilburys, wo der Tom Petty und der Jeff Lynne und der George Harrison und der Roy Orbison miteinander waren. Das bringe ich aber heute nicht, weil es für mich kein Duett ist, weil das ja vier oder fünf eigenständige Musiker waren. Aber die Heartbreakers haben ganz viel gemacht und ich glaube, der Patty hat sich wirklich nur die Leute gesucht, mit denen es wirklich viel Spaß gemacht hat, zum Beispiel auch den Johnny Cash kurz vor dessen Tod, deswegen Tom Petty, immer wieder geil. Klingt natürlich auch typisch nach Patty. Wie gesagt, hört euch das vielleicht mal in Ruhe an, wenn ihr die Liste mal durchgeht. Das wurde, wie gesagt, ein großer Hit. Platz 3 war sowas wie der Start der Solo-Karriere von Stevie Nicks. Edge of 17 war, glaube ich, ihr allergrößter Hit. Und sie hat einmal gesagt, dass der Tom Petty war einer der wenigen, der sie nicht angemacht hat. Sie hat einmal gesagt, der war der einzige Gentleman irgendwie. Und der hat sie wohl hauptsächlich wegen ihrer musikalischen Qualitäten geschätzt, nicht wie manch anderer. Und das hat sie ihm wohl hoch angerechnet. Toller Song. Aber wie oft bei Stevie Nicks auch einer der Songs, in dem es darum geht, dass jemand ihr wehtut. Ja, lass mein Herz in Ruhe und spiel nicht mit meinem Herzen und so. Das ist bei ihr ganz häufig der Fall. In den Songs im Leben weiß ich nicht, so genau kenne ich dann die Stevie Nicks doch nicht, aber es kommt halt eben oft vor und ich glaube, das war halt sowas, wo der Tom Petty, der kannte sie, er war befreundet mit ihr und er hat ihr sowas irgendwie das Ding auf den Leib geschrieben, das ist natürlich ganz toll. Gut, so und jetzt machen wir mal so ein richtig geiles Ding, so richtig cool und es muss natürlich bei einem Duett muss das drin sein und zwar ist es ein Song, der zuvor schon gut war. Es war zuvor ein guter Rocksong, der wurde aber veredelt durch eine Rap-Formation. Und das war für mich auch eins der ganz tollen Musikvideos, an das ich mich erinnern kann, wo man sieht, dass in einem Raum eine Band spielt und gerade ihre Rock-Performance macht und im Nebenraum sind ein paar Rapper legen da gerade Platten auf und irgendwann kommt der Schreihals von der Rockband und bricht die Wand durch und schreit zu denen rüber. Und was schreit er? Natürlich Walk This Way. Wir haben also Rock und Rap miteinander in einer Wahnsinnsversion des Songs. Walk This Way. Aerosmith und Run DMC. Hammer. Und der Groove ist brutal. Also das ist... Das hat schon so einen guten Groove, aber jetzt ist er noch gesampled dann und so, das ist Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Jetzt kommt gleich das Riff. Joe Perry.
Told me to walk this way. She told me to walk this way. The tall.
das ist genau diese Stelle, wo dann eben die Wand aufgebrochen wird und der Steven Tyler darüber schreit und zuvor eben sieht man Run DMC, wie sie da rumrappen. Wobei der Song ursprünglich auf dem Album Toys in the Attic schon mal rausgekommen ist und da auch schon erfolgreich war und auch schon da so mehr oder weniger gerappt wird von dem Steven Tyler, aber mit den Jungs von Run DMC ist das einfach nochmal eine viel andere Nummer. Groove wie die Sau, klingt nochmal cooler und ist einfach viel besser. Und vielleicht ist das auch so eins der Dinge, das so die Initialzündung, sagen wir mal, kommerziell auch für den Crossover waren hier. Rap und Rock miteinander. Hammer! Schönes Gitarrensolo noch von Joe Perry dazu. Also das ist richtig geil. Tatsächlich auch aus dem Jahr 86 das Ganze. Ja? Also die Ursprungsversion 1975, 11 Jahre später dann Aerosmith und Run DMC. Beim Rolling Stone ist das Original Platz 336 der 500 besten Songs und das Cover ist Platz 287. Weiß ich nicht. Also auf die 287 gehört es mindestens, muss ich mal sagen. Funktioniert auch immer. Das ist ein Song, den ich glaube, den kenne ich niemand, der den nicht cool findet. Ja, sehr geil, wie gesagt, Crossover dann, von da an ging es natürlich da steil bergauf und die Hochzeit des Crossover war natürlich die 90er Jahre, wo es dann richtig abging, ja, wo das dann auch immer härter wurde und so, also richtig, richtig cool. Gut, jetzt sind wir ein bisschen im Rock und da spiele ich ein paar Sachen, die mir sehr am Herzen liegen. Der nächste Song ist mal was, wo wieder der wunderbare Lemmy Kilmister dabei ist. Und zwar haben Motorhead, Lemmys Band, haben ganz lange ganz viel zusammen mit einer Frauenband gemacht. Das ist jetzt das nächste. Es haben praktisch zwei Bands miteinander gespielt. Und zwar Motorhead und Girls' School. Also Girls' School, das waren also richtige Freunde von Lemmy, Freundinnen von Lemmy. Die gibt es tatsächlich immer noch. Die gibt es seit 1978, nicht mehr alle leben davon. Aber die sind immer noch unterwegs und die sind also richtig cool. Ja? Das sind also, wie man sich es halt vorstellt. Also Mädels hier, Lederoutfit, die da die Bühnen rocken und wie gesagt, teilweise immer noch unterwegs. Und der Lemmy hat sich auch denen angenommen und war, also die schwärmen immer in höchsten Tönen von ihm, wie nett und höflich und zuvorkommend und hilfreich er ihnen gegenüber war. Und irgendwann hat er gesagt, Leute, wir machen mal was miteinander, wir machen mal einen Song miteinander. Die sind, der Motorhead haben die ganz oft mit auf Tour genommen. Also Girls' School waren ganz oft Vorband von Motorhead. Ja, also das hat der Lemmy wohl auch immer gemacht. Der hat sich häufig befreundete Bands geholt. Vielleicht war auch dann das Party-Ding schöner war, weil man sich schon gekannt hat und dann miteinander noch ein bisschen nach den Gigs noch ein bisschen einen um die Häuser gezogen ist oder ähnliches. Also das schätzen ja auch die Leute an ihm. Die Doro Pesch zum Beispiel schwärmt auch extrem vom Lemmy, dass die halt einfach so wahnsinnig nett war, wenn die Leute okay waren und denen viel geholfen hat und immer dafür gesorgt hat, dass die Vorbands genau den gleich guten Sound haben wie die Hauptband Motorhead. Motorhead, wobei es da oft anders war, dass die Hauptband, nämlich Motorhead, den richtigen beschissenen Sound hatte, weil das nur noch laut war. Aber er hat sich eben um die Leute gekümmert und dann gab es irgendwann, wie gesagt, diesen Song, den sie miteinander aufgenommen haben, der auch so, sagen wir mal, ein bisschen ein Semi-Hit wurde und relativ erfolgreich ist und der so ein bisschen zeigt, wie die beiden miteinander gut konnten, nämlich Motorhead und Girls School. Und der Song heißt Please Don't Touch. Sehr schön. Jetzt kracht's wieder weg, wenn der Lemmy reinhaut. Das ist auch der Grund, warum der Lemmy, oder einer der Gründe, warum der Lemmy jedes Konzert angefangen hat mit den Worten We are Motorhead and we play Rock'n'Roll. Der hat sich nie oder hat die Band nie als Heavy Metal Band gesehen, sondern es war immer alter Rock'n'Roll, der ein bisschen härter ist. Aber sie waren einfach eine Rockband und er war immer ein wahnsinniger Fan von Elvis, von Hendrix, von Beatles. Der mochte die alten Rocksongs. Das hört man. Weltklasse. Ja, das ist, was man da auch merkt, ist Spielfreude. Ja, der Lemmy hat auch immer, fand ich auch ganz klasse, relativ kurz vor seinem Tod eine Formation gehabt. Das waren so 3-4 Leute, die nannten sich The Head Cat. Und da klingt es, also das ist so Rockabilly-Ding dann, was die gemacht haben. Und das ist der Hammer, wie man merkt, wie der Lemmy alte Rockabilly-Songs spielen konnte. Also wirklich vom Feinsten. Da ist auch seine Stimme dann ein bisschen zarter. Na, zart ist vielleicht das falsche Wort, aber weniger hier diese nur extrem raue Stimme und so. Das konnte der einfach. Also man darf ihn nicht nur auf hier Ace of Spades reduzieren. Da war der auch viel zu klug dazu. Ja, das war ein wahnsinnig belesener Typ, der Bücher verschlungen hat. In seinem Backstage-Bereich waren Unmengen von Büchern, waren Unmengen von Schnaps und war ein Spielautomat immer. Der hat immer ein Spielautomat dabei gehabt und hat da gezockt die ganze Zeit. Oft wohl auch gerne allein. Das mochte er wohl auch. Also deswegen hier, naja, wie oft habe ich schon gesagt, Lemmy Forever. So, nächste Band auch für mich, Forever. Habe ich schon ganz lang nicht mehr gespielt, was von den Manic Street Preachers, die ja trotzdem irgendwo meine Lieblingsband sind. Wobei ich sagen muss, dass die letzten Veröffentlichungen von den Manics mir dann nicht mehr so gefallen haben. Das muss man dann auch mal sagen. Irgendwann ist die Zeit vielleicht vorbei. Vielleicht wäre es sogar auch mal gut gewesen zu sagen, hey Leute, wir lassen es jetzt bleiben. Ja, aber das machen sie nicht, die ziehen es weiter durch. Ich warte darauf, dass wieder mal was richtig Gutes von ihnen kommt. Es wird nach wie vor gelobt, was sie machen. Nee, ist leider nicht mehr ganz so Ding, mein Ding. Aber hier kommt was, was ich ganz arg liebe von den Manics. Und zwar von einem Album, das eines der ganz großen von ihnen ist. Und zwar heißt das Album Send Away the Tigers. Und das kam 2007 raus. Und dann haben die ein Duett gemacht mit einer Frau, die ich auch wahnsinnig toll finde. Und zwar ist es die Nina Persson. Die Nina Persson von den Cardigans, von der man jetzt leider gar nichts mehr hört, die mal Solo auch was gemacht hat, das ich ganz, 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 ganz toll fand. Also ich liebe ihre Stimme. Das ist auch so, ja, die Cardigans haben das geschafft, den Pop, diesen schwedischen Pop mit dem Rock so ein bisschen zu verbinden. Und die Mannix sowieso, die ursprünglich so, ja, so ein bisschen punkige Band waren, ein bisschen Indie-mäßig waren, die haben dann diese Pop-Rock-Songs gemacht. Ja. Und das ist für mich einer der perfekten Pop-Rock-Songs von den Mannix zusammen mit dieser wunderbaren Frau an der Stimme. Das ergänzt sich so toll. Deswegen also wirklich eins meiner Lieblingslieder von dieser Band ist dieser nächste Song mit der Frau, wobei die Mannix ganz viel Kollaborationen, ja. Das war jetzt richtig, oder? Also die haben viel mit anderen Leuten zusammengearbeitet, vor allem mit Frauen. Eigentlich ist jetzt auf dem letzten Album immer eine dabei, irgendein Duett ist immer dabei. Die haben auch mal mit einer deutschen Schauspielerin was gemacht und so weiter. Europa geht durch mich, weiß ich noch, war aber nicht so toll. Aber der Song Your Love Alone Is Not Enough ist eine wunderbare Kollaboration. Jetzt kriege ich es aber hin. Hört da mal rein, das ist viel wichtiger als das, was ich da jetzt sage dazu. Wunderbarer Song. 2007, Mannix, Nina Persson. Der Song wäre ja so schon klasse, aber jetzt kommt noch eine wunderbare Stelle. Das ist Wahnsinn. Nach wie vor immer wieder unschlagbar ist die Gitarrenarbeit von dem James Dean Bradfield, von dem Sänger, Komponisten und Gitarristen von dieser Band. Das ist unglaublich. Ja. Ich glaube, der spielt es selber immer so ein bisschen runter, aber wenn man sich das mal ganz genau anhört, was der dafür mit seiner Gitarre, welche Ergänzungen der in die Songs reinbringt, das können ganz wenige. Deswegen, wie gesagt, schätze ich die so. Gitarre. Jetzt lass uns sogar noch mal kurz den Nicky Wire, den Bassisten, mitsingen. Gell? Brauchst nicht zu lang spielen. Hört da mal rein. Manic Street Preachers, das ganze Album Send Away the Tigers. Für mich war es das letzte grandiose Album von den Mannix 2007. Es kamen noch ein paar, die okay waren oder sagen wir, die gut waren. Aber 2000, das war so das letzte, wo ich sage, wow, da ist wirklich jeder Song klasse. Ja. Sehr schön. Ja, ein wunderbares Duett, das ich nach wie vor sehr gern mag. Und das nächste auch. Ich habe heute also die Duette, bis auf die nicht so schönen Duette, die ich mal zusammengeschnitten habe vorhin. Die Duette, die da heute dran kommen, das sind so die, die meine Highlights sind irgendwie. Ja? Ich habe heute mal bewusst, weil ich das vorhin schon gesagt habe, ich habe heute mal bewusst den Johnny Cash rausgelassen. Aber nur deswegen, weil der Johnny Cash so oft vorkommt. Aber der hat natürlich ganz tolle Duette gemacht. Mit dem Tom Petty, mit dem Nick Cave, mit dem Joe Strummer von The Clash und mit wem nicht auch alles. Auch zusammen mit seiner Frau Johnny Cash und June Carter Jackson zum Beispiel. Der Song über Auf und Ab in der Ehe und so. Das ist alles ganz, ganz toll. Aber Johnny Cash kann man sich so auch mal anhören. Ja? Muss man halt jedes Mal dran bringen. Jetzt wieder eine ganz tolle Zusammenarbeit. Ich bringe das K-Wort heute nicht mehr. zwischen R.E.M. und Patti Smith. Patti Smith habe ich viel zu wenig gespielt hier in dem Podcast. Da wird aber noch ein bisschen mehr drankommen. Patti Smith ist sowas wie die große Dame des Punkrock, des Rock überhaupt, mit ihrer Art Songs zu schreiben, Texte auch zu machen, die richtig lyrisch sind, die ganz viel intelligent Zeilen drin haben und so weiter. Und der Michael Stipe von R.E.M. ist ein riesen Patti Smith-Fan schon immer gewesen und er hat es irgendwann geschafft, ja, man nennt sie hier die Godmother of Punk, ja, er hat es irgendwann geschafft, die Patti Smith mit reinzuholen zu einem Song und der Song ist wirklich ganz schön. Hat also, ich spiele mal so, sagen wir, den letzten Teil des Songs, weil da die Stimme von der Patti Smith auch ein bisschen zur Geltung kommt. Das ist sowas wie, es ist leicht groovend, aber es ist eher akustisch, das Ganze. Der Stipe hat so eine Art Sprechgesang, der aber der auch, sagen wir mal, der wird nicht als Rap durchgehen. Ja? Da haben sie mal so eine Zeit lang haben sie das versucht. Das ist ein Song von Michael Stipe. Die Texte sind immer sehr, sehr rätselhaft, aber es geht wohl um seinen Kumpel River Phoenix, der irgendwann ja auch gestorben ist. Und der Song heißt Ebo the Letter. Und ein Ebo ist so ein elektromagnetisches Ding, mit dem man den Sound einer Gitarre verändern kann. Ja, und es kommt eine Wahnsinnszeile vor, nämlich Aluminum tastes like fear. Und das hat da tatsächlich ist es eine der wenigen Sachen, über die der Michael Stipe mal was gesagt hat, weil der hat wenig über seine Songs gesagt. Der hat immer gesagt, die müssen für sich selber stehen und so. Aber Aluminum tastes like fear, also Aluminium schmeckt wie Angst. Und komischerweise ist mir das auch schon mal passiert, aber das war durch Zufall, dass ich irgendwie mal auf Aluminium gebissen habe. Und wer immer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass das einen ganz komischen Geschmack im Mund hinterlässt. Und diesen Geschmack, den empfindet er so, als der, dass der das praktisch ausdrückt, was Angst, also der Geschmack von Angst. Ja, ganz komisch. Und das hat er in diesen Song da reingebracht. Und die Patti Smith hat dann auch noch was dazu gemacht. Und die haben da miteinander gesungen. Das ist einfach ein wahnsinnig toller Song. Ebo the Letter von R.E.M. und Patti Smith. Look up, what do you see? All of you, all of me, first and starring. Some of them, they surprise. I can't look deep in the eyes, sticking out Spanish fires and kerosene, cherry flavored neck of car. I can smell the sorrow on your breath, sweat, fixing the sorrow, smell. Wunderschöner Song. Ja, also wirklich kommt auch auf ein Best-of vor. Aber es ist ganz, ganz schön. Und schön, dass die diese Zusammenarbeit gemacht haben. Kommt vom Album New Adventures in Hi-Fi und da waren sie, glaube ich, da waren sie ganz oben. Ja? Zuvor Out of Time, Automatic for the People und hier New Adventures in Hi-Fi. Monster auch noch, das sind die ganz großen Alben von R.E.M. Und wen besseren als Patti Smith kann man sich dazu holen. Also wirklich ganz, ganz toll. Deswegen, die haben schon ein paar Songs gemacht, die man immer wieder hören kann. Auch die haben irgendwann aufgehört, aber ich glaube, sie haben ein bisschen zu spät aufgehört. Also so, das war die Zeit, wo es dann schwächer wurde. Ich glaube, das ist die große Kunst einer Band, irgendwann zu sagen, das war's jetzt. Ja, die haben sie nicht ganz hingekriegt, den Absprung. Aber da waren sie so ziemlich auf dem Höhepunkt. Der Song ist aus dem Jahr 1996 und für immer toll und eins der ganz tollen Duette für mich der Rockmusik überhaupt. So, jetzt kommt der vorletzte Song, Leute. Das ist ein Song, bei dem ich sage, den mag ich so gern. Also das sind jetzt meine Lieblingssongs gewesen. Also erst Your Love Alone is Not Enough, jetzt Ebo the Letter und jetzt kommt noch ein Song, der heißt Magic Moments. Und ich sag mal, in einer richtig guten Welt wäre das ein Riesenhit geworden. Ja? Hat nicht geklappt. Ist doch überhaupt kein Hit geworden. Hat sich überhaupt nicht verkauft. Ist aber vollkommen wurscht. Ist ein wunderschönes Lied. Und zwar ist es ein Lied, das ein Duett ist von dem Schweden Money Brother zusammen mit Judith Holofernes. Judith Holofernes ist die Sängerin gewesen von Wir sind Helden. Und eine Zeit lang fand ich die auch mal ganz stark. Er hat sich aber eigentlich auch nur ein, zwei Alben lang gehalten, das Ganze. Und mittlerweile brauche ich die Songs eigentlich von der Judith Holofernes nicht mehr so gern. Aber die heißt natürlich, die ist nicht als Judith Holofernes geboren, sondern Judith Hollfelder von der Tann. Ja, kommt aus Berlin und der Name spielt an aus Alte Testament. Ja, Holofernes taucht in einem Buch des Alten Testaments auf, als General des babylonischen Königs Nebukadnezar und er wird von der Hebräerin Judith enthauptet. Und Judith sagt über ihren Künstlernamen, wir verstecken uns hinter Pseudonymen, weil wir Spielernaturen sind. Künstlernamen zu haben, ist an sich schon ein Zitat. Mit Künstlernamen zitiert man den Rock'n'Roll an sich. Ja, das ist ja ganz nett. Und irgendwann ist die mit diesem Typen eben Money Brother zusammengegangen. Der Money Brother ist jetzt einer, sagen wir mal, ja, der hat, der kommt aus Schweden und hat so ein bisschen Springsteen-mäßige Songs gemacht. Und das ist so ein Ding, wie gesagt, wenn ich das höre, wenn ich den Refrain höre, wenn ich da, ja, es geht darum, dass man anstößt auf die Zeiten, die jetzt da sind und die früher da waren und man schaut, dass man sein Leben jetzt noch besser machen könnte, weil im Moment ist es nicht so toll, wird aber irgendwann und ich denke an diese magischen Momente, die es mal gab und die ich aber später wieder haben möchte, zurück. Also das ist ein wunderbarer Text, das ist ein wunderbarer Song, der hat einen wunderbaren Refrain, das ist einfach geil. Wie gesagt, in einer perfekten Welt wäre das ein Hit und ich hoffe, dass er euch auch gefällt. Magic Moments, Money Brother und Judith Holofernes. Saugeil. Das ist jetzt die Judith. Auch toll, wie die singt. Ja, irgendwie gar nicht auffällig übertrieben oder so, einfach schön. Und jetzt der Refrain, Leute. Hammer. Da ist ja das Springsteen. Ach, ist das schön. Ja, hört euch das mal ganz an. Magic Moments, magische Momente. Zwischen den beiden auch. Ich finde, also selten ergänzen sich zwei so schön wie die. Ach, ein bisschen hören wir noch rein, oder? Das Album heißt Mount Pleasure und ist, wie gesagt, von Money Brother. Ja, hört es euch mal ganz an. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr meine Leidenschaft für diesen Song teilt. Ja. Okay. Ja, Leute, es war der vorletzte Song. Was kommt vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Erst möchte ich mich mal bedanken bei den Leuten, die die Rätselfrage beantwortet haben. Natürlich, eigentlich wie immer jetzt in letzter Zeit, der Mich, Hammer, der Matthias 1, der Matthias 2 ist wieder mal am Start, super, freut mich. Also schreibt aber auch, dass er immer zuhört und manchmal gar nicht zum Beantworten kommt, also spitze. Die Julia wieder, ganz toll, Dankeschön. Und der Axel haben die Rätselfrage beantwortet. Ich habe diesmal einen Fehler in der Frage gehabt. Ja, es ging um Sly and the Family Stone. Die Julia hat die Rätselfragen gestellt. Die Julia Krieger, die letztes Mal da war, es war eine ganz tolle Sendung. Auf welchem Festival, Rock Festival, sie sind ja eine Soulband, Sly and the Family Stone gewesen, wo haben die gespielt? Natürlich am Woodstock Festival. Und ich habe gefragt, welche weiße Frau hat ein typisches Männerinstrument gespielt? So, Problem ist, keine weiße Frau, auch Afroamerikanerin, Cynthia Robinson, die hat Trompete gespielt. Das galt früher als Männerinstrument. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Das ist ja schön. Ist auch schön, dass es wurscht ist, ob die weiß-schwarz irgendwas war. Ja, sie ist schon gestorben. Aber es ist schön, dass es egal ist, welche Hautfarbe. Es ist ja sowieso egal. Ja, es ging halt nur darum, dass die Band, eigentlich eine Soul, afroamerikanische Band, auch weiße Leute mit drin gehabt hat. Ja, also dass diese Vermischung, die ja toll ist, irgendwie losging. Ja, okay, gut. Also sie hat Trompete gespielt und dann die Frage, und da kann ich jetzt mal den Axel noch einmal heranziehen, weil der Axel hat eine tolle Seite gefunden, die heißt Who Sampled. Und da kann man rausfinden, wer von wem welche Songs gesampled wurden. Und von Sly and the Family Stone gibt es um die 1000 Songs gibt's Samples, die Sly and the Family Stone verwurstet haben. Also zum Beispiel bei Snoop Dogg, bei Ice Cube, bei Cypress Hill, Insane in the Brain, bei LL Cool J, bei Funkadelic, Eggman, Beastie Boys und so weiter. Schaut mal nach bei Who Sampled. Der Matthias 1 hat auch diese Seite aufgerufen. Das ist Weltklasse. Ja, sehr schön. Es freut mich ja wie immer, wenn ihr die Rätselfragen beantwortet. Jetzt muss ich mal hier mein schlaues Büchlein nehmen zu der neuen Rätselfrage, nämlich über die Eurythmics. Tolle Gruppe. Woher kommt der Name? Was ist überhaupt Eurythmics? Ja, das ist interessant. Ja, was ist es? Gut, erster Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage. Das Album, auf dem Sisters Are Doing It For Themselves drauf ist, das wurde logischerweise wie jedes Album produziert. Wie lange hat es gedauert? dieses Album zu produzieren. Schaut erstmal nach, wie das Album heißt. Das habe ich glaube ich sogar schon gesagt. Aber wie lange hat es gedauert, dieses Album zu produzieren? Zweiter Teil. Dritter Teil, der ist wirklich interessant. Die Eurythmics haben auf mehreren Benefizkonzerten gespielt, aber die haben auf einem Benefizkonzert gespielt für die Opfer von AIDS. Das wurde betitelt nach einer Nummer. Also nicht wie Live Aid oder so, also Live Aid gab es ja auch dann mit der 8, aber das Benefizkonzert hatte eine Zahl, ja, das wurde nach einer Zahl benannt. Ja. Was hat es mit dieser Zahl auf sich, also woher kam die Nummer? Und diese Nummer konnte man am Telefon wählen. Und was kam da raus, wenn man da angerufen hat? Das ist eine Hammergeschichte. Ich finde es super. Habe ich jetzt auch selber erst rausgefunden. Ja? Also deswegen recherchiert da mal, sucht mal raus. Ist schön. Das freut mich, wenn ihr das rausfindet, wie immer. Ja, Leute, jetzt kommt der letzte Song. Ein deutscher Song. Ja, wäre neu, wenn ich nicht sagen würde, ich habe lang rum überlegt. Und natürlich sind es nicht die Toten Hosen und Hildegard Knief oder so. Ich habe leider ganz lang rumsuchen müssen. Ich habe einmal was gefunden von Beatsteaks zusammen mit Dirk von Lotso, den Typen von Tokotronic. Ja, ging so. Es gibt was von Beatsteaks zusammen mit Deichkind. Das ist sehr gut, aber ich habe gedacht, ich bleibe jetzt mal bei der Judith Holofernes, die ich ja eh gern mag. Und es kommt eine Band, die noch nie hier dran kam in Piddys Podcast. Die sind aber gut, und zwar ist es die Band Erdmöbel. Auch sehr lustig. Erdmöbel ist das DDR-Wort für Sarg. Ja, Erdmöbel. Gibt ja Sinn irgendwie. Und die haben gute Sachen gemacht. Also das ist eine gute Band. Ja, die haben schon viele Alben gemacht, haben 1996 angefangen und haben tatsächlich erst dieses Jahr wieder ein Album rausgebracht. Guten Morgen, Ragazzi. Das ist Rock, ein bisschen Indie-Rock, Pop. Das ist ganz, ganz schöne, ruhige Musik. Nein, nicht nur ruhige Musik, aber es ist so ein bisschen... Ach, Hintergrundmusik ist zu böse dafür. Ja, es ist schöne Musik. Ja, es passt einfach. Es sind jetzt keine großen Hits dabei oder so. Aber der Song, den mag ich sehr gern und der heißt Hoffnungsmaschine. Erdmöbel. Mal reinhören. Kennt nicht jeder. Ist geil. So klingt eigentlich immer Erdmöbel. So wie das jetzt. Wer sowas mag, toll. Judith Holofernes, wenn sie deutsch singt, klingt sie ganz anders. Ne? Das ist interessant. Gott, sollte man vielleicht auch mal sagen, so eine Hoffnungsmaschine in letzter Zeit wäre gar nicht schlecht. Ja. Ich finde es einen ganz, ganz schönen Song. Hoffnungsautomat Gebrauchsanweisung. Ist es nicht geil?
Lass die Hoffnungsmaschine laufen. Die Hoffnungsmaschine. Hoffnungsmaschine laufen. Lass die Hoffnungsmaschine laufen. Die Hoffnungsmaschine. Lass die Hoffnungsmaschine laufen.
Ja, ein bisschen Bläser haben sie auch immer dabei. Ist eine ganz tolle kleine Band. Ich glaube, kleine Band ist das Richtige. Ja, Leute, das war heute das Special, Duett-Special. Und es hat mir wieder mal wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist natürlich immer toll, wenn Leute da sind. Ich mache es aber auch gern hier. Ich bin hier auch gern alleine und erzähle hier so meine Geschichten über die Musik. Wie gesagt, es war für mich war es schön. Ich hoffe, es war auch für euch einigermaßen okay. Das war das Duett-Special. Nächste Woche bin ich wieder allein. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Ich habe schon ein paar Ideen. Aber und dann kommen wieder ein paar Gäste in naher Zukunft. Das werdet ihr alles hören. Bitte, Leute, bleibt mir gewogen. Bitte hört mir weiter zu. Bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte gebt mir weiter Feedback und hört bitte weiter tolle Musik und denkt an die Hoffnungsmaschine. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao.